Hallo, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Cedric, ihr seid beim Schützenstolz-Podcast. Es geht weiter mit unserer Musikreihe. Wie angekündigt, wollen wir uns am Anfang dieses Jahres mit der Musik näher beschäftigen und vor allem die Musik einfach mal detailliert betrachten. Was gehört eigentlich dazu? Wie wird man eigentlich Musiker? Wie kann man in einen Tambourchor kommen? Ich spreche dazu mit dem ersten Vorsitzenden des wunderschönen Tambourchors Wevelinghofen, Hans-Gerd. Schön, dass du hier bist.
Ja, hallo und schönen Dank für die Einladung.
Ja, erstmal zu dir. Du bist erster Vorsitzender des Tambourchors in Wevelinghofen. Gleiche Frage wie bei Daniel und Rainer. Warum bist du es? Warum machst du das?
Warum mache ich das? Das ist die Musikbegeisterung oder auch die lange Zugehörigkeit zum Verein. Bei mir sind es jetzt mittlerweile über 40 Jahre. Vor 2 Jahren habe ich mein 40-jähriges Jubiläum im BSV und im Tambourchor feiern dürfen. Und ja, es ist ein cooles Hobby. Deswegen ist man halt so lange dabei.
Was begeistert dich daran am meisten? Daniel hat es ja ganz schön gesagt, dieses Zusammenleben, dass man mit den Musikern, man findet immer ein Thema, man kann sich immer austauschen, man denkt irgendwo gleiches Hobby, klar. Aber was ist bei dir so der Punkt, dass du auch so lange dabei bleibst, sag ich mal?
Es sind mehrere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Das ist sicherlich einmal die Musik. Man interessiert sich für ein Instrument schon lange und spielt es dann einfach. Und das andere ist halt das Vereinsleben an sich. Also wir sind eine Truppe, haben eine Bandbreite von einem 11-Jährigen bis zum 78-Jährigen, der noch aktiv an einigen Schützenfesten dran teilnimmt. Und da kommt natürlich einige Charaktere zusammen und man erlebt viele schöne, lustige Zeiten. Und das sind so Punkte, da freut man sich dann drauf. Man weiß also, man geht morgens dann raus aus dem Haus oder sowas, hat dann nochmal kurz alles gecheckt, ist das Instrument geputzt oder die Schuhe, sitzt die Uniform. Und man weiß, Wetter ist gut, das kann eigentlich nur ein cooler Tag werden. Und dann hat man halt den einen oder anderen Kamerad dabei, der sehr dann halt zur Heiterkeit beiträgt. Und das motiviert einen dann immer wieder aufs Neue dann dran teilzunehmen.
Ja, das verstehe ich. Bist du dann, wenn du es so schon sagst, mit diesem aus dem Haus rausgehen und dann weiß man, hey, heute wird ein guter Tag, bist du dann noch nervös oder bist du vor den Umzügen nervös? Kommt das noch?
Mittlerweile nicht mehr. Also man geht raus, es ist eigentlich Routine. Man weiß eigentlich, weil man schon so lange dabei ist, wann auf welchem Schützenfest die Antrittezeiten sind, wann losmarschiert wird. Die Zugwege sind im Großen und Ganzen auch immer gleich geblieben. Und es ist zwar dann ja immer wieder der gleiche Trott, wie man so schön sagt, aber man freut sich trotzdem drauf, weil das sind immer wieder so Feinheiten, so Kleinigkeiten, die dann doch irgendwie anders sind, die dann so einen Tag zu was Besonderem dann machen.
Ja, jeden Tag irgendwie nochmal ganz, ganz speziell machen. Worauf ich ganz kurz eingehen will, du hast angesprochen, du kennst quasi die Antrittszeiten, wann du bei welchem Schützenfest sein musst. Hat sich aber jetzt in den letzten Jahren auch so ein bisschen geändert, wenn man jetzt auf die befreundeten Vereine zum Beispiel blickt, die ja ihr Schützenfest umgestellt haben, haben wir auch im Podcast drüber geredet, dass es nicht mehr Samstag bis Dienstag, sondern Freitag bis Montag, auch um den Tambourchors zu helfen, auch um die Tambourchors zu kriegen. Merkt ihr da irgendwie einen krassen Unterschied bei euch? Also hilft euch das wirklich?
Es ist letztendlich nicht nur, um Musik zu bekommen, also Musik in Form von Tambourchors oder Musikkapellen. Es geht sich halt auch um die Beteiligung der Schützen, weil halt auf der sich geänderten Berufswelt ist nicht jeder mehr dazu in der Lage oder auch bereit, sich dann vielleicht einen Dienstag und einen Mittwoch nach einem Schützenfest noch freizunehmen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum dann auch viele gerade kleinere Vereine damit erstmal begonnen haben, von Freitag bis Sonntag oder von Freitag bis Montag dann das Schützenfest abzuhalten. Es fühlt sich erstmal ungewohnt an. Wir haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal 2 Schützenfeste gehabt, die freitags gestartet sind. Und wie ich schon sagte, man weiß eigentlich, was an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit ungefähr so passiert. Also wann wir antreten, welcher Umzug geht, ob eine Parade ist. Und durch diesen Tag, den man früher beginnt, hat man zumindest jetzt in dem ersten Jahr oder in dem zweiten Jahr, wo das so ist, man ist irgendwie immer einen Tag weiter und es fühlt sich irgendwie komisch an. Ne? Also, und es hilft in Teilen den Tambourchors, weil es natürlich schwierig ist, dann die Spielleute zusammenzubekommen, gerade an einem Montag oder Dienstag, und weil nicht jeder so frei bekommt oder viele Schichtarbeiter mittlerweile dabei sind.
Ja, klar. Dann zu dir, du bist erster Vorsitzender am Tambourchor. Was heißt das genau? Was sind da deine Aufgaben?
Im Prinzip habe ich den Vorsitz über den Vorstand, habe dort Kollegen, die Teil bestimmte Aufgaben übernehmen, wie Schriftführer, der dann im Prinzip die Verträge macht oder halt die Marschbefehle schreibt, einen Jahresplan rausgibt oder auf den Vorstandssitzungen das Protokoll schreibt. Wir haben Kassierer, die sich dann halt um die finanziellen Dinge dann kümmern. Wir haben aber auch Beisitzer, die halt nicht so bestimmte Aufgaben übernehmen. Und als Vorsitzender halte ich halt im Prinzip diesen Vorstand zusammen oder regle dann im Prinzip, dass die Aufgaben erledigt sind.
Mhm. Stelle ich mir auch recht herausfordernd vor. Gehört ja wirklich auch einiges zu, du hast es angesprochen. Seit wann machst du das?
Ich mache das seit November 2022. Und habe aber vorher schon 5 Jahre Vorstandsarbeit hinter mir als zweiter Schriftführer.
Okay. Und wo willst du dann quasi mit dem Tamokor in deiner Position hin? Hast du da ein Ziel?
Ja, wir wollen natürlich versuchen, die musikalische Qualität zu stabilisieren oder auf einen gewissen Punkt zu bringen. Wir versuchen das in Form mit Umstellungen bei der Ausbildung so ein bisschen. Und ja, natürlich aber auch den Zusammenhalt dann gleichzeitig zu fördern, weil das sind immer so zwei Punkte, die sich nicht immer miteinander vereinen lassen.
Ja, du sprichst schon an, das sind ja quasi auch die zwei Punkte, die dir besonders wichtig sind. Wir haben mit Rainer und Daniel im letzten Podcast ja auch darüber gesprochen, dass die Qualität hier bei vielen, fast allen, würde ich sagen, Tamokors ja sehr, sehr hoch ist, bei uns in Weflinghofen und in den Nachbarorten. Da tut ihr ja dann, da tust du ja dann auch viel, was die Ausbildung quasi angeht, von neuen, sag ich mal, Rekruten, von neuen Mitgliedern. Nimm uns da mal mit, wie funktioniert die Ausbildung bei euch im Tambourkorps?
Wie funktioniert die Ausbildung? Also wenn man mal davon ausgeht, ich komme als Interessent rein, als Junge, so wie ich es halt vor über 40 Jahren gemacht habe, dann versuchen wir natürlich erstmal zu gucken, welches Instrument müssen wir besetzen. Wir versuchen jetzt nicht nur die Trommel zu besetzen, was natürlich eigentlich immer so das Instrument der Wahl ist.
Ist das Beliebteste, ne?
Ja, ist das Beliebteste. Ja. Und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir adäquaten Nachwuchs an der Flöte, an der Spielmannsflöte ausbilden, dass wir da nicht so einen Überhang an Trommler haben, wo dann quasi das Melodische dann hinten ansteht. Und dann haben wir natürlich auch Instrumente wie eine Lira, also das Glockenspiel, was getragen wird, dass wir dort dann halt auch Spielkameraden haben, die daran ausgebildet werden. Und natürlich halt auch das Schlagwerk, also in Form von Pauke und Becken.
Ja, das, also man muss da ja dann alles irgendwie beachten. Gibt es da dann bestimmte Vorkehrungen, dass ich sage, okay, hey, du bist jetzt, weiß nicht, es sind ja wirklich viele, habe ich das Gefühl, die wirklich auch früh anfangen, irgendwie mit 8, 9, 10. Kann man da einzelne Instrumente noch nicht spielen oder wechselt man auch mal das Instrument im Laufe seiner, sag ich mal, Laufbahn im Tamokor?
Ja, also wenn man mit 8, 9 anfängt, dann ist eher in der Regel die Trommel oder die Querflöte im Fokus. Vielleicht sogar die Lira. Wir haben also auch entsprechendes Modell, was halt nicht so schwer ist, also aus Kunststoff vom Rahmen her. Und aber in der Regel wird an der Flöte ausgebildet erstmal und an der Trommel.
Und dann ist es ja so, glaube ich, dass eine bestimmte Anzahl an Stücken, an Musikstücken gelernt, also die müssen drin sein, bevor man dann auf der Straße mitgeht, richtig?
Genau. Wir setzen voraus, dass dann derjenige, der in die Ausbildung geht bei uns, zumindest 10 Stücke spielen kann, bevor er dann erstmalig mitmarschieren darf. Das ist bei den Flöten dann gefordert, auswendig zu spielen, wobei das ist auch natürlich bei der Vielzahl der Hobbys, die die Kinder mittlerweile haben, recht schwierig. Und so hat sich dann auch bei uns das ergeben, dass wir eine Marschgabel haben. Also es ist so ein kleiner Notenständer, den man sich mit einem Klettband um den Arm schnallt, wo wir dann so kleine Notenkarten drauf packen können und dass zumindest von den Notenkarten die Märsche gespielt werden müssen, also dass die das können. Und bei den Trommlern natürlich genauso, dass dann dort auch 10 Märsche beherrscht werden, die dann gespielt werden.
Und dann sind das die klassischen Märsche, also nimm uns mal mit, welche sind das dann so, die da gespielt werden müssen?
Ja, wir haben, es sind nicht die klassischen Märsche, dass man direkt mit einem Badenweiler anfängt oder einem alten Kameraden. Wir haben eine Liste, eine abgestimmte Liste zwischen Flötenausbilder und Trommlerausbilder erstellt, sodass wir einheitlich ausbilden, dass wir eine große Schnittmenge haben. Wenn dann jemand neu mitgeht auf der Straße, und das sind dann erstmal einfache Märsche, da gehört zum Beispiel auch so ein Saluto Lugano mit dazu oder ein Mitspiel voran, wo dann erstmal von der Melodie, wo es recht einfach ist für die Flöter zum Greifen, aber halt auch für die Trommler noch nicht so die schwierigen Schläge mit drin sind.
Mhm. Das heißt, so ein Badenweiler oder alte Kameraden sind schon ein bisschen herausfordernderer?
Ja, da sind teilweise bei uns zumindest lange Wirbelanteile dabei oder halt auch Schlagkombinationen. Zum Beispiel bei uns wird die Kombination Ruf 6/8 genannt und die ist halt schon etwas schwieriger zu spielen als ein Einzelschlag, weil dann halt mehrere Schläge in schneller Folge hintereinander gespielt werden.
Ja, und wie bringt man das den Kids dann einfach bei? Also gerade verschiedene Schläge oder ich kann mir auch vorstellen, allein das Notenlesen ist ja gar nicht mehr so drin irgendwie. Das muss man dann auch alles von der Pike auf lernen, oder?
Genau, also Notenlesen ist keine Voraussetzung, wenn man bei uns sich entscheidet, ein Instrument zu spielen. Wir bilden da nach Hilfsnoten aus. Das muss man sich so vorstellen bei den Flötern. Die Spielmannsflöte hat 7 Tonlöcher, die dann mit den Fingern abgedeckt werden, also nicht mit Klappen wie eine Konzertflöte. Und die Noten, die Hilfsnoten, die wir dort verwenden, ist nichts anderes, dass Punkte aufgemalt sind, welches dieser 7 Löcher oder welche gemeinschaftlich dann zugehalten werden müssen, um halt den Ton zu erzeugen.
Und das hast du auch quasi mit deinen Ausbildern im Tambourkorps irgendwie entwickelt, also was da wie genau dann, wie es aussieht allein, das ist ja alles irgendwie ein Entwicklungsprozess, muss ja erstmal gemacht werden.
Also das Grundprinzip ist eigentlich nichts von uns Entwickeltes, das gibt es schon Jahre, das ist auch vom Hersteller, in vielen Spielmannszügen wird eine Metallflöte verwendet von der Firma Sandner, die auch Zauberflöte genannt wird, weil das halt auf dem Instrument eingraviert ist und dort gibt es eine sogenannte Grifftabelle. Und dort wird dann dargestellt oder ist abgebildet, welche Note, welcher Griff ist. Und dieses überführen wir dann in unsere Notenblätter für die Märsche, sodass dann halt der Flöter weiß, was er wann zuzuhalten hat.
Ja, verstehe. Alles klar. Und bei der Trommel, wie funktioniert das da dann? Weil da sind ja Noten oder Höhen und Tiefen schwieriger darzustellen, oder?
Genau. Bei der Trommel ist es eigentlich vor vielen Jahren so gewesen, ich denke mal in vielen Tambourkorps, Spielmannszügen, dass das Stück von einem Trommelausbilder vorgespielt wurde und übrigen Personen dann oder die anderen Trommler das dann nachgetrommelt haben, also ohne jegliche Unterstützung von Noten. Für die Trommel gibt es auch Noten, Hilfsnoten, die von den Tambourkorps genutzt werden, also übergreifend genutzt werden. Das ist jetzt keine Eigenentwicklung. Aber wir selber sind dazu übergegangen, haben tatsächlich was Eigenes gemacht, aber das ist dann so in Anlehnung, man nutzt Buchstaben, womit man dann darstellt, mit welcher Hand jetzt der Schlag ausgeführt wird.
Ach,
und
okay.
Entsprechend dann mit einer Kennzeichnung, ob ein großer Buchstabe oder ein kleiner Buchstabe, ob jetzt 2 schnelle Schläge hintereinander gespielt werden. Und damit können wir eigentlich schön in den Taktarten 4/4, 2/2 oder 6/8 die Schläge abbilden, ob jetzt ein Wirbel gespielt wird oder einfach ein Einzelschlag ausgeführt wird.
Ja, ja. Da mal direkt, wir haben eben gesagt, 10 Märsche müssen die Neuen quasi können, bevor sie mit auf die Straße kommen. Du machst es jetzt seit 30 Jahren. Wie viel kannst du?
Wie viel kann ich?
Wie viel Märsche so?
Ist schwer zu sagen. Wir spielen in der Regel so zwischen 30 und 40 Märsche-Stücke haben wir im Repertoire, aktiv spielen. Und wenn man mal so durch das Notenarchiv durchstöbert, dann findet man dann durchaus so circa, ich weiß jetzt nicht genau, 100, 120 Stücke, die mal über die Jahre einstudiert worden sind, die auch tatsächlich gespielt worden sind und dann nach einer Zeit wieder rausgenommen wurden. Da sind natürlich auch Noten mit dabei, wo man einfach mal experimentiert hat. Man hat das umgeschrieben. Das bezieht sich in dem Fall hier mehr auf die Flöternoten, weil die Trommlernoten gab es ja zu der Zeit noch nicht. Und das sind ungefähr so 120 Stücke, also verschiedene Notenblätter, die man so gefunden hat. Einmal in einem Stahlschrank bei uns im Vereinsheim oder auch bei dem einen oder anderen Kamerad dann in der Notenmappe.
Ja, cool. Das sind natürlich Schätze dann irgendwo.
Ja, richtig. Da sind also interessante Sachen dabei. Man findet auch das ein oder andere Karnevalsstück, was dann halt mal irgendwie auf den Zettel geschrieben worden ist, obwohl wir eigentlich auf Karneval aktiv als Musikverein nicht mitmarschieren. Also ich habe das muss wohl in der Vergangenheit so gewesen sein, aber ja, in den letzten 40 Jahren, also in der Zeit, wo ich halt in einem Tamokor drin bin, haben wir nicht aktiv selber an einem Karnevalsumzug teilgenommen.
Ja. Ja, wie ist es dann, um nochmal auf die Trommel zurückzukommen? Es gibt ja für mich, ich bin ja wirklich absoluter Laie, es gibt ja auch unterschiedliche Trommeln, die jetzt unterschiedlich Tiefen haben, sage ich mal, dementsprechend natürlich auch unterschiedlichen Klang erzeugen. Kann man die genau gleich spielen oder wird die anders gespielt? Oder das ist ja auch ein unterschiedlicher Ton, wenn ich außen oder wenn ich in der Mitte schlage. Wie ist das da?
Genau, also einmal sieht man hier in unserer Gegend zwei Kesseltiefen von den Trommeln. In der ersten Reihe immer markant die Paradetrommel oder halt auch Armeetrommel genannt. Die Trommeln haben in der Regel einen Durchmesser von 14 Zoll und eine Kesseltiefe von ungefähr 12 Zoll. Und diese Paradetrommeln sind eher mit einem tieferen Ton, wenn hört man. Die eigentliche Marschtrommel, die kleine Trommel, hat eine geringere Kesseltiefe, so in der Regel so 6,5 Zoll. Und diese Trommel ist tatsächlich höher vom Ton her, also hört sich klanglich anders an, tatsächlich anders an als so eine Armeetrommel. Und bei den Armeetrommeln sieht man auch bei uns in der Gegend viel sogenannte High-Tension-Drums. Die kommen dann eher so aus dem schottischen Bereich. Das sieht man daran, dass oben viel mehr Spannschrauben dann zu sehen sind und die Felle auch viel härter gespannt sind als die klassischen Armeetrommeln, die zum Beispiel wir spielen. Und diese Trommeln müssen natürlich von der Technik anders bespielt werden als das Modell, was bei uns im Einsatz ist.
Ja, verstehe. Okay. Das heißt aber, das sind ja dann auch alles Punkte, dass ihr den neuen Auszubildenden bei euch, sage ich mal, auch ein Gefühl fürs Material gibt, oder?
Genau. Also wir beginnen unsere Ausbildung. Wir haben sogenannte Drumpads. Das sind so 8 Zoll große Kunststoffunterlagen, die schon so ein bisschen das Gefühl von einem Trommelfell vermitteln, weil wenn man mit dem Stock draufschlägt, hat man auch diesen Rebound. Das heißt also, der Stock, wenn man den auf das Fell draufschlägt, der kommt ja von selber wieder hoch. Das ist wie muss man sich das vorstellen, wie ein Tischtennisball oder Basketball. Er hüpft wieder hoch und im Zuge der Ausbildung vermittelt man natürlich das Gefühl, dass man mit diesem Rebound arbeitet. Dass man also jetzt nicht jeden Schlag vielleicht unbedingt mit dem Handgelenk ausführen muss, sondern dass man auch durchaus den Rebound mit ausnutzt und dann Handgelenk, Finger und ein bisschen den Unterarm mit einbezieht.
Ja, okay, verstehe. Und dann eben die richtige Haltung des Stocks, also richtige Handhaltung, Handgelenkhaltung, das gehört ja dann auch alles dazu.
Genau, also im Prinzip die Stockhaltung, die wir verwenden in den Tamokors, ist der sogenannte Traditional Grip, also der traditionelle Griff, ist dadurch geprägt, dass die Stockhaltung asynchron ist. Die rechte Hand wird anders gehalten als die linke Hand. Historisch gesehen hat das einen Hintergrund. Die Marschtrommeln, die Feldtrommeln, die werden ja vorm Körper getragen und sind nach einer Seite geneigt. Und durch diese asynchrone Stockhaltung wird diese Schräge oder diese Neigung ausgeglichen. Also eine andere Stockhaltung, als das jetzt, als man das vom Schlagzeug kennt. Dort ist die Stockhaltung also einheitlich, also der sogenannte Match Grip. Und der wird dann häufig Rock-Pop-Schlagzeug eingesetzt. Wobei, wenn man mal genauer hinschaut, wenn man im Jazzbereich sind doch durchaus Schlagzeuger, die auch den Traditional Grip auf dem Schlagzeug nutzen.
Okay. Gibt es wahrscheinlich viele, viele verschiedene Art und Weisen, das zu nutzen dann, ne? Wie ist es dann, also welche Herausforderungen, sage ich mal, bringt dass die ganze Ausbildung mit, ist es dann eher schon auch hinderlich, wenn da Leute kommen, die Vorwissen haben, Vorkenntnisse haben oder was ist da irgendwie, der Gang?
Nicht unbedingt. Also ich glaube, es hat eher Vorteile, wenn man zum Beispiel an der Trommel ausgebildet wird und man hat vorher schon Schlagzeugunterricht gehabt, dann ist ja zumindest schon mal die Handtechnik von der rechten Hand gut ausgebildet, weil diese Stockhaltung ist ja identisch mit dem, was wir verwenden. Und sodass man nur noch die Haltung der linken Hand umstellen muss, halt auf diesen Traditional Grip. Und aber das Grundverständnis, die Motorik oder so ist schon da und auch das Rhythmusgefühl ist in Teilen ausgeprägt. Also ich habe gerade aktuell einen Trommelschüler in der Ausbildung, der mit Schlagzeugkenntnissen zu uns gekommen ist und man merkt das ganz gut, weil man halt hier sich nicht so lange mit den Grundschlägen, mit der Stockhaltung und der ganzen Technik beschäftigen muss. Also da konnten wir dann durchaus auch schon sehr schnell mit dem ersten Marsch beginnen.
Ah, okay. Okay, verstehe. Du sprichst immer wirklich von Ausbildung, das finde ich total interessant. Wie lang geht das dann? Wie kann man sich das vorstellen? Also ist natürlich auch unterschiedlich, der eine lernt schneller, der andere langsamer, klar. Aber was würdest du so pauschal sagen? Wie lange dauert es bis erstes Mal da, hey, ich habe Interesse zu, ich habe 10 Märsche drauf, ab auf die Straße?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also man merkt sehr schnell, wie jemand, also ein Trommelschüler dann oder auch Schülerin motorisch drauf ist, wie er mit der Stockhaltung zurechtkommt, wie er dann auch mit dem Fingerhandling zurechtkommt, um halt die Stöcke im Griff, also kontrolliert die Schläge auszuführen, im Griff hat. Ich denke mal, dass man mit den Grundschlägen da an der Stelle so circa ein halbes Jahr beschäftigt ist in der Ausbildung. Man muss natürlich aufpassen, dass man das nicht zu lange zieht, das ist dann sonst zu monoton und dann hört natürlich dann auch der Spaß dran auf für den Schüler und vielleicht auch die Lust oder er gibt dann auf. Das heißt, man muss ein Gefühl für entwickeln, weil man dann sagt, okay, läuft noch nicht ganz so rund mit den Schlägen, aber man fängt schon mal mit dem ersten Marsch an, sodass man dann ans Spielen kommt. Aber das ist auch nicht tragisch, weil selbst bei dem Lernen der Märsche sind ja auch Schlagkombinationen dabei und das hilft auch mit dabei.
Dann ist es so ein bisschen Learning by Doing wahrscheinlich, ne?
Genau. Und wenn man dann mit den ersten Märschen beginnt und jetzt auch durch dieses Hilfsnotensystem, was wir nutzen, die letzten Trommelschüler waren so rund nach 15 bis 20 Wochen so weit, dass denn die 10 Märsche sitzen, dass die spielen können. Es war ganz interessant zu verfolgen. Also ich habe das mal nachgeschlagen oder mal geguckt, was war jetzt bei den vergangenen Auszubildenden. Und es war tatsächlich so, so 15 bis 20 Wochen, dann waren die 10 Märsche da. Das ist dann pro Woche ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden beim Ausbilder. Plus natürlich dem, was man auch zu Hause dann nochmal dazu lernen sollte.
Okay. Und dann auch während eurer Proben, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, an dem Donnerstag, dann wird dann quasi ausgebildet.
Genau, das ist aufgeteilt. Wir machen mit den mit unseren Flötenauszubildenden, aber auch mit den Trommelauszubildenden machen wir Einzelproben. Das findet dann in der Regel vor den Gesamtproben statt. Also es ist donnerstags von 18 Uhr geht es dann los. Da kommen dann die Auszubildenden, dann hat man anderthalb Stunden, wo man dann näher auf den Auszubildenden dann eingehen kann. Und ab 19.30 Uhr ist dann Gesamtprobe, wobei dann natürlich zu Beginn der Ausbildung die Schüler nicht dran teilnehmen können, gerne weiter im Vereinsheim bleiben und zuhören, aber ist jetzt nicht verpflichtend und erstmal Einzelausbildung.
Ja.
Und dann darüber hinaus, also es ist nicht nur auf den Donnerstag fixiert, sondern wir haben mittlerweile auch andere Tage, wo wir ausbilden, zum Beispiel den Freitag, wo dann nochmal ein oder zwei Schüler dann zu einem kommen, um ausgebildet zu werden. Das ist tatsächlich auch dem geschuldet, also einmal kann man genauer auf den Schüler eingehen, also man kann sich auf das Lerntempo besser einstellen und dann gezielt ausbilden. Es ist aber auch immer wieder, eingangs hatte ich ja schon gesagt, denn unser Nachwuchs heutzutage hat nicht nur ein Hobby oder zwei, irgendwie ist die Woche gut gefüllt. Fußball ist ein großer Konkurrent, Mitbewerber. Mittlerweile hat man aber auch Leichtathletik, wo wir den einen oder anderen haben. Und und da muss man halt ein bisschen flexibel drauf reagieren, um halt auch andere Termine anzubieten für die Ausbildung.
Ja, verstehe ich. Man munkelt ja, dass die ein oder anderen in dem Alter auch noch in die Schule gehen. Das ist ja auch ein Punkt, wo viel Zeit drauf geht.
Ja.
Ja, ob das alles so sinnvoll ist, wissen wir natürlich nicht. Aber du sagst es mit der Zeit, die jungen Leute da auch zu halten oder insgesamt die Kids an euch zu binden irgendwo auch, dass ihr interessant bleibt, dass man sich auch kennenlernt. Du sagst es, ich stelle es mir auch total herausfordernd vor, mit so vielen und dann der Jüngste ist 11, der Älteste ist 78. Was bietet ihr da quasi der Jugend an, um da auch nochmal diesen Schritt zu gehen und euch kennenzulernen und untereinander einfach eine gute Zeit zu haben?
Also in den vergangenen Jahren hat man damit begonnen, die Jugend, auch für die Jugend was zu bieten, dass man zum Beispiel ein Zeltlager mal veranstaltet. Das ist immer eine schöne Sache, dann wird durch einen Landwirt hier am Ort eine Wiese zur Verfügung gestellt und ja, man baut die Zelte auf, man macht abends ein bisschen Lagerfeuer, sitzt zusammen und so als Highlight organisiert man dann eine Nachtwanderung und vielleicht dann auch noch gespickt mit irgendwelchen Aufgaben, die zu erledigen sind. Und das ist natürlich immer wieder ein tolles Erlebnis. Ich kann mich erinnern, dass wie unser Walter Schützenkönig war 2016, 17, dann hat er das kombiniert organisiert mit den Illknaben. Da wurde eine Kanutour gemacht. Also ich glaube, wir haben in Bettburg eingebootet, sind dann nachmittags schön gemütlich dann die Erft runtergeschippert, sind dann im Prinzip bis zur Krumm, haben dort ausgebootet und dann auf einer Wiese von dem Rainer dann Zelte aufgeschlagen und dann halt mit der Jugend vom Tambo-Chor und dem einen oder anderen aus dem Edelknabenchor dann gezeltet.
Schön. Schön. Und dann richtig klassisch Stockbrot und irgendwie Nachtwanderung und ein bisschen Grusel dabei mal.
Ja, in dem Fall Stockbrot, Nachtwanderung mit Grusel, das hatten wir zur Corona-Zeit. Das war ja wirklich, das ganze Leben lag ja quasi brach oder ist zum Erliegen gekommen durch die Kontakteinschränkungen und dann natürlich auch die Sorgen, die man hatte, die Gesundheit, erwischt es einen oder wie steht es um den Arbeitsplatz? Und als es dann wieder möglich war, sich mit mehreren Personen zu treffen, haben wir dann eine Übernachtung bei uns im Vereinsheim organisiert. Das heißt, wir haben dann Luftmatratzen in dem Raum, wo wir normalerweise Proben auf dem Boden ausgebreitet und dann Schlafsäcke drauf und haben dann abends Stockbrot auf dem Grillplatz, den wir dort haben, in dem Außengelände gemacht. Und so als Highlight haben wir dann eine Nachtwanderung ist organisiert worden, wo dann halt die Jugend auch wieder so Fragen oder Aufgaben lösen mussten. Und wir haben die dann quasi, als es schon dunkel war, durch einen Parcours geschickt, runter unten am Kloster, über den Feldweg. Wir hatten vorher so Knicklichter verteilt, sodass ersichtlich ist, wo die dann durchgehen mussten.
Ah, okay.
Und dann gab es halt Stationen, wo dann Fragen zu beantworten waren oder irgendwelche Aufgaben zu lösen
waren. Ja. Was war das dann so? Also irgendwas, was mit dem Tambo-Chor zu tun hat? Oder?
Genau, da wurden dann Fragen gestellt. Ich glaube, wie viele Fenster gibt es im Vereinsheim oder sowas.
Okay.
Also eigentlich lösbare Aufgaben, ja. Wenn man sich dann halt einfach mal die Geschichte so angeguckt hat. Aber natürlich auch Fragen zum Bürgerschützenverein, ja, oder halt zur Heimatstadt Wefinghofen.
Ja, ach cool, okay.
Ja, mit dem Gruseleffekt, wo du es eben so angesprochen hast, das war natürlich dann, gibt es auch eine lustige Geschichte. Meine Station war die legendäre Bierdeckelbude unten im Klosterweg runter, geradeaus. Und dann sitzt man natürlich dort und wartet dann auf die, wir haben die immer einzeln losgeschickt, wartet dann so, dass der Erste dann vorbeikommt, der Zweite vorbeikommt. Und dazwischen natürlich hat man einiges an Zeit, wo man dann überlegt, was macht man. Und dann überlegt man sich, okay, ich habe ein Knicklicht, ich habe eine Maske, eine Corona-Maske. Mal schauen, leuchtet bestimmt gut und dann das Knicklicht hinter die Maske und dann schimmerte die so bläulich und so sah cool aus. Und dann irgendwann sah man so von Weitem dann den nächsten Randraben, der dann die Station gesucht hat, wo er dann eine Aufgabe zu lösen hatte. Und ich saß dann da in der Bude, war wahrscheinlich von der Kontur gar nicht erkennbar, außer dass dann irgendwo mitten so in der Luft schwebend die Maske blau leuchtet.
Ja.
Und dementsprechend war er natürlich dann auch erschrocken. Er stand, glaube ich, irgendwie so keine 2 Meter vor mir und man musste sich wirklich auf die Zunge beißen, um nicht direkt loszulachen.
Das glaube ich. Ja, das sind eben die Geschichten, die das dann irgendwie so verbinden, ne? die das Tambo-Chor da noch ausmachen.
Ja, eine schöne Sache. Und wie gesagt, in diesem Jahr wollen wir das auch nochmal wiederholen mit dem Zeltlager. Wir versuchen mit unserer Jugend dann nochmal sowas zu organisieren. Und darüber hinaus ist geplant, dass wir jetzt Ende März nochmal auch einen Ausflug machen. In diesem Fall wollen wir in den Escape Room rein und dann mit den Jungs und mit dem Mädel dort einen Tag verbringen. Wir waren auch mal zwischendurch in so einem Jump House, haben dort einen Trampolinspringen gemacht, war wirklich eine tolle Sache. Dann merkt man auch mal, wie schnell man alt werden kann und sieht dann quasi, man hüpft dann und ist dann voll, die Kondition reicht einfach nicht aus und sieht man einfach die Jugend und wie die dann quasi und noch eine Runde und noch eine Runde.
Ja, klar. Ach, cool. Man muss dazu ja sagen, du hast so viel erzählt, auch mit der Ausbildung. Ihr habt verschiedene Ausbilder, ihr stimmt euch ab, ihr entwickelt das. Aber es ist ja alles ehrenamtlich, ne? Es ist ja jetzt auch nicht so, als müsste, wenn jemand zu euch kommt, euch hier, keine Ahnung, 200 Euro die Stunde für die Ausbildung bezahlen oder so, ne?
Ja, es ist alles ehrenamtlich. Es geht sehr viel Zeit bei drauf. Das ist einmal so ein bisschen so, man bereitet sich vor, was nimmt man durch, was will man heute ausbilden. Und natürlich auch das Durchführen dann selber. Ich hatte eben gesagt, man braucht ungefähr dann, wenn man in der Ausbildung der Märsche ist, so ungefähr 15 bis 20 Wochen. Das sind dann ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden pro Trommelschüler. Und das war tatsächlich so, während der Corona-Zeit hat man natürlich überlegt, wie kann man die Jugend halten, springt sie ab oder so. Und als es dann möglich war, haben wir mit Einzelproben begonnen. Und bei den Trommlern hatte ich es dann so organisiert, dann hatte ich auf zwei aufeinanderfolgenden Tagen, teilweise drei, ich meine, es waren, glaube ich, manchmal sogar, es war eine kurze Zeit, waren vier Trommelschüler, wo man dann zwei Donnerstags hatte, zwei hatten Freitags und dann jeweils für bis zu einer Stunde. Und dann kann man sich mal hochrechnen, was da an Zeit, an Ehrenamt für das Hobby drauf geht.
Ja, das ist auf jeden Fall einiges, aber du sprichst mit so einer Begeisterung irgendwie, bist dann auch wahrscheinlich stolz auf jeden deiner Schüler irgendwie, wenn du dann mit ihm auf der Straße bist, oder?
Ja, es macht also Spaß zu sehen, wie die sich entwickeln ja. Und ich hatte zum Beispiel bei dem Julian, also der Sohn von unserem Schützenkönig, es war dann so, er war dann irgendwann zu Kapellner Schützenfest soweit, dass er dann die 10 Märsche dann konnte. Also die Zeit davor ist dann spannend. Dann übt man auch gern noch mal zweimal die Woche. Und dann kramt man auch mal die Trommel raus, sodass er sich schon mal an das Instrument gewöhnen kann. Weil die Ausbildung zu Beginn ist ja, wie ich schon erwähnt, auf den Drumpads. Und damit man dann natürlich auch mit dem Instrument zurechtkommt. Und das natürlich auch in der Bewegung. Das sind alles so Punkte, die macht man dann. Und natürlich, wenn er dann zum ersten Mal in Uniform auftaucht, dann sind wahrscheinlich nicht nur die Eltern stolz, sondern da kann man irgendwie auch als Ausbilder ein kleines bisschen stolz sein, wenn man es geschafft hat, wieder ein neues Mitglied aktiv mit auf die Straße zu bringen.
Ja, das glaube ich. Und auch bei dir wahrscheinlich viele, die du auf die Straße gebracht hast, ist das dann immer wieder irgendwie was Besonderes. Ja, stelle ich mir echt cool vor. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr, sehr interessant mal aus deiner Warte das Ganze zu sehen, die Ausbildung von Schülern im Tambourchor, von neuen Musizierenden. Total spannend und ich überlasse dir das letzte Wort des Tambourchors und danke dir erstmal.
Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Also es hat Spaß gemacht natürlich, über das zu sprechen, was wir im Hintergrund machen, was vielleicht nicht so bekannt ist. Die ganze Arbeit, die dahinter steckt, also einen Verein zu organisieren, aber halt auch die Ausbildung dann durchzuführen und
Freuen wir uns auf das nächste Schützenfest. Wann geht es bei euch dann los?
Bei uns geht es tatsächlich nicht mit dem Schützenfest los, sondern wir haben zwei Jubiläen von Tambourchoren hier aus dem Kreis. Das ist einmal das 75-jährige Jubiläum des Tambourchor Ökhofen. Und dann vier Wochen später sind wir in Neuenhausen, die dann ihr 100-jähriges feiern.
Und wann ist das dann?
Das ist der 6. April in Ökhofen und der 27. April in Neuenhausen.
Aber dann geht's schon früh los. So soll es sein. Ich danke dir.
Lied aus!